Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Vielen Dank für die Einladung, hier zu sein. Mein Name ist Jens Mohr, das habt ihr schon gehört. Ich bin Pastor und verantworte die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Freikirche der Adventisten hier in Deutschland. Wir wohnen mit meiner Familie in Darmstadt. So war der Weg nicht allzu weit heute hier zu euch. Ich möchte euch gern mitnehmen in das Jahr 1844. Da wurde nämlich eine bedeutende Persönlichkeit geboren. Friedrich Nietzsche. Wer von euch hat den Namen schon mal gehört? Friedrich Nietzsche, ja, das sind fast alle. Friedrich Nietzsche ist ein bedeutender Philosoph des 19. Jahrhunderts gewesen. Und er wuchs allerdings in einer sehr religiösen Familie auf. Sein Großvater und sein Vater waren beide Prediger oder Pastoren der lutherischen Kirche gewesen. Und auch die Frauen in der Familie waren religiös. Und so dachte seine Mutter, dass der kleine Friedrich die Fußstapfen seines Vaters sozusagen beerben sollte, um auch Pastor zu werden. Dankeschön. Und tatsächlich mit 6 Jahren konnte der kleine Friedrich schon Bibelverse und Liedstrophen auswendig. Allerdings hat sich sein Lebensweg, wie das ja so oft ist, immer mehr auf Distanz sozusagen begeben zu der religiösen Vorstellung und den religiösen Traditionen in seiner Familie. Und in den späteren Schriften, die er dann geschrieben hat, da rechnet er sogar mit scharfer Kritik ab gegenüber der christlichen Tradition. Ich zitiere mal ein kleines Zitat aus seinem Buch Die fröhliche Wissenschaft. Da lässt er einen Mann auftreten, den nennt er den tollen Menschen, also verrückten Menschen. Der kommt dann mitten am Tag auf den Marktplatz und ruft, Zitat, wohin ist Gott? Ich will es euch sagen, wir haben ihn getötet, ihr und ich. Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts? Kommt nicht immerfort die Nacht und noch mehr Nacht? Zitat Ende. Warum meint ihr, lässt der Nietzsche diesen verrückten Menschen da sowas sagen? Ich glaube, der Nietzsche hat in seiner Zeit, schon im 19. Jahrhundert, ein gutes Gespür davon gehabt, wohin sich die Gesellschaft geistesgeschichtlich entwickelt hat und welche Folgen das haben wird. Nietzsche hat schon gemerkt damals, dass die Gesellschaft der westlichen Welt ihr geistliches Fundament weitgehend zerstört hat. Das meint er mit wir haben Gott getötet. Also nicht buchstäblich, sondern wir haben die Idee Gottes ausgeschlossen. Gott existiert für uns nicht mehr. Und er hat auch gesehen, wohin das führt, wenn man das so glaubt. Nämlich ins Nichts, in die Leere. Was bleibt, wenn man Gott rausschmeißt, ist ein unendliches, kaltes Nichts. Und man könnte den Philosoph Nietzsche deswegen auch als Philosophen des Nihilismus bezeichnen. Nihilismus im weiteren Sinne meint so ein Gefühl der Verzweiflung und der Sinnleere. Ein Empfinden dafür, dass letztlich alles sinnlos ist. Das Gefühl, dass das Leben in der Nichtigkeit des Todes endet. Und das war's dann. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Man braucht nicht lange suchen in unserer Gesellschaft, um diese Gedanken durchaus überall in den Grundstrukturen zu entdecken. Was mich aber erstaunt hat, war, dass es auch ein biblisches Buch gibt, das die gleichen Gedanken zu äußern scheint. Genau, das Buch des Predigers. Und ich lade euch heute Morgen ein, mit mir ein oder zwei frische Blicke auf das Buch des Predigers zu werfen. Und wenn ihr wollt, es ist sicher nicht verkehrt, wenn wir die Bibel aufschlagen und uns gemeinsam ein paar Texte aus dem Buch Prediger uns anschauen. Das Buch Prediger heißt auch manchmal Kohelet, ja, das ist der hebräische Name, Kohelet. Es findet sich nach den Sprüchen, also Psalmen, Sprüche und dann kommt der Prediger. Im Alten Testament wurde von König Salomo, also ungefähr vor 3000 Jahren geschrieben und hat einen ganz interessanten Anfang, den möchte ich gerne mit euch mal lesen, die ersten 2 Verse. Also Buch Prediger, Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Und ich lese das jetzt mal aus der Neues Leben Bibel. Da heißt es, Prediger 1, Verse 1 und 2, dies sind die Worte des Lehrers, des Sohnes des Königs David, der in Jerusalem herrschte. Es ist alles sinnlos und bedeutungslos, sagt der Lehrer. Unnütz und bedeutungslos. Ja, es ist alles völlig sinnlos. Das sind harte Worte, oder? Das klingt doch total resigniert, wenn man das am Anfang eines Buches schreiben muss. Und wenn wir in die Gesellschaft schauen, wie ich gerade gesagt habe, dann merken wir unter der Oberfläche dieser Feiermentalität, ne, und dieses Hedonismus und so weiter, mir gut gehen lassen, wenn man da ein bisschen dran kratzt, dann merkt man diese tiefe Sinnlosigkeit in den Grundstrukturen unserer Gesellschaft. Unsere westliche Gesellschaft ist von einer tiefen nihilistischen Gesinnung durchzogen. Und das berührt uns alle, ob wir wollen oder nicht. Und diese digitale Revolution, die wir in den letzten Jahrzehnten gerade erleben, die verstärkt das Ganze noch. Neben diese normale Welt treten jetzt auch noch unüberschaubare virtuelle Welten dazu. Und die verstärken das Problem der Bedeutungslosigkeit. Ein gemeinsames Wertefundament gibt's nicht mehr. Die Postmoderne hat alle großen Erzählungen abgeschafft. Und ich finde es gerade deswegen so herausfordernd, dass dieses 3000 Jahre alte Buch des Predigers möglicherweise genau in unsere Zeit spricht. Das möchte ich mit euch heute Abend ein bisschen nachgehen und würde gerne mal der Frage nachgehen, wie beantwortet denn das Buch des Predigers, der Prediger, der das Buch geschrieben hat, wie beantwortet der denn die Frage nach der Sinn- und Bedeutungslosigkeit der Welt? Ich glaube, er ringt auch mit der Frage, wie soll man denn leben in einer absurden Welt? Kann man denn ein Lebenssinn oder ein Prinzip finden, das für alle Menschen zum Sinn führt? Gibt es so etwas? Wie kann ich mein Leben gestalten im Hier und Jetzt, sinnvoll? Gibt es ein Leitmotiv, das für alle Menschen zum Sinn führt? Gibt es das? Gibt es einen Grundsatz, nach dem jeder Mensch sein Leben ausrichten kann? Und ich glaube, der Prediger setzt sich in seiner Suche nach diesen Grundsätzen mit verschiedenen Glückskonzepten auseinander. Er untersucht also, welche Leitsätze geeignet sind für so ein Konzept, ja, dass das Leben auch wirklich funktioniert, Bedeutung hat und glücklich wird. Und ich möchte euch gerne ein paar heute mal vorstellen. Da haben wir zum einen das Konzept Genuss und Freude. Genuss und Freude. Also als Leitprinzip Genuss und Freude, möglichst viel Spaß haben im Leben, von einem Event zum anderen tingeln, auf 4 Hochzeiten tanzen und den Todesfall am besten ignorieren. Das Mittagessen im Gourmet-Restaurant, den Geruch von betörendem Parfum genießen, angesagte Schuhe aus Pferdeleder tragen, maßgeschneiderte Anzüge, den Urlaub im 5-Sterne-Hotel auf den Bahamas erleben und zu Hause dann ein fettes, spritfressendes PS-Monster fahren. Wäre das ein Grundsatz, nach dem man sein Leben ausrichten könnte? Ich meine, das klingt ja erstmal nicht schlecht. In Kapitel 2 im Buch des Predigers beschreibt der Prediger, wie er genau das versucht hat. Natürlich vor 3000 Jahren mit den damaligen Möglichkeiten. Er sagt da, Kapitel 2, Verse 8 und 10, ich holte Sänger und Sängerinnen an meinen Hof und nahm mir viele Frauen. Das Höchste, was sich ein Mann nur wünschen kann. Wenn mir etwas ins Auge stach, dann, was ich haben wollte, nahm ich es mir. Ich versagte mir keine einzige Freude. Hört sich das gut an? Trotzdem hat ihm das keine Erfüllung gebracht. Im Rückblick schreibt er nämlich dazu, in Kapitel 2, Verse 1 und 2, ich sagte mir, dann schaffe ich mir ein angenehmes Leben und genieße das Gute. Doch ich erkannte, dass auch darin kein Sinn liegt. Es ist unsinnig zu lachen, sagte ich mir. Was für einen Nutzen hat es, sich zu freuen? Also Genuss und Freude, sagt er, taugen nicht als Lebensprinzip. Das sind keine objektiven Prinzipien, nach denen alle Menschen ihr Leben ausrichten können. Das bringt nichts. Okay, zweiter Versuch. Wenn schon nicht Genuss und Freude, dann vielleicht das Gegenteil. Arbeit und Leistungsbereitschaft. Wie wäre das als oberstes Leitprinzip? Ich meine, können wir ja in unserem eigenen Land sehen, ne? Was beharrlicher Fleiß gepaart mit Durchhaltevermögen und Geschäftssinn, das hat Deutschland auch hochgebracht, ne? Und der Prediger sagt uns dazu auch etwas in Kapitel 4, die Verse 7 und 8. Da sagt er, ich sah noch ein weiteres Beispiel der Sinnlosigkeit auf der Welt. Ein Mann, der alleine lebt und weder Kind noch Bruder hat und auch keine Freunde oder Bekannte. Er arbeitet so viel er kann und will immer noch mehr haben. Müsste er sich denn nicht fragen, für wen arbeite ich eigentlich? Warum gönne ich mir kein Vergnügen? Auch das ist sinnlos und eine Vergeudung von Zeit. Also wieder hält uns der Prediger ein Stoppschild vor die Nase und sagt, Arbeit und Leistungsbereitschaft taugt auch nichts als objektives Leitprinzip für das Leben der Menschen. Also ein letzter Versuch, ein dritter. Jeder Mensch möchte sich ja bekanntlich gerne weiterentwickeln. Möchten wachsen in Bildung und Erkenntnis, so Stichwort lebenslanges Lernen. Und deswegen gibt es ja hier auch in Deutschland genügend Hochschulen und nebenberufliche Bildungsangebote, die auch ihren Zulauf haben. Also heutzutage muss ja schon ein Bachelor mindestens sein, ne? Besser ist noch Master und noch besser, wenn du promoviert hast. Und auch unsere Freizeit können wir mit Hochkultur füllen. Gibt ja hier im Rhein-Main-Gebiet genügend hochqualifizierte Angebote, seine Freizeit entsprechend zu verbringen. Also wäre das dieses Prinzip für das Leben als Glücksmoment und Glücksmotiv Bildung und Entwicklung. Auch hier wieder der Prediger, Kapitel 1, Verse 16 bis 18. Ich sagte mir, es ist so, ich bin weiser als alle Könige, die vor mir in Jerusalem regiert haben. Ich habe viele Erfahrungen gesammelt und eine Fülle an Weisheit und Erkenntnis erworben. Ich versuchte auch zu verstehen, wo der Unterschied zwischen Weisheit und Dummheit liegt. Aber ich begriff, auch diese Mühe ist so sinnlos wie der Versuch, den Wind einzufangen. Denn je größer die Weisheit ist, desto größer ist auch die Mutlosigkeit. Und je größer die Erkenntnis wird, umso mehr steigert sich auch die Enttäuschung. Also auch dieses Angebot macht der Prediger als Sinnangebot zunichte. Und man könnte wirklich den Eindruck haben, ist der Mann denn tatsächlich so ein nihilistischer Skeptiker, der alles abbaut und dekonstruiert? Nein, das ist er nicht. Denn der Prediger bleibt nicht bei der Zerstörung von diesen Fake-Sinnangeboten stehen. Er legt auch ein eigenes Lösungsangebot vor. Das allerdings erst ganz am Schluss seines Buches. Im Kapitel 12, also im letzten Kapitel, im vorletzten Vers, gibt uns der Prediger, nachdem er alles untersucht und geprüft hat, seine eigene Lösung in Bezug auf das Glücksprinzip fürs Leben. Und ich lese mit euch einen Vers, nämlich Kapitel 12, Vers 13, wo der Prediger sozusagen seine Erkenntnisse zusammenfasst. Und da sagt er, in Kapitel 12, Vers 13, als Ergebnis dieser ganzen Gedanken will ich dir Folgendes mitgeben. Bring Gott Achtung entgegen und tu das, was er in seinen Geboten fordert. Das gilt für jeden Menschen. Wenn wir uns das genauer anschauen, dann merken wir, der Prediger hat hier also ein Prinzip formuliert, das objektiv ist. Es gilt für jeden Menschen zu jeder Zeit und wird automatisch zum richtigen Ergebnis führen. Nämlich zu Sinn und Erfüllung. Und warum? Weil er da deutlich macht, dass der Mensch eine Beziehung zu Gott braucht. Ohne Gott gibt es keinen Sinn. Das ist das Resultat des Predigers. Also, wenn ich mich nur auf diese Welt, man nennt das Immanenz, ja? Also das Immanente ist das Diesseitige. Wenn ich mich nur auf das Diesseitige beziehe, auf diese Welt, dann werde ich nie zu einem objektiven Sinn kommen. Dann wird immer die Problematik des Nihilismus vor meinen Augen stehen. Wenn ich nur von dieser Welt abhängig bin und die Transzendenz, also Gott, ausschalte, alles Höhere, was diese Welt übersteigt, dann ist logisch notwendig, dass ich in der Sinnlosigkeit ende. Da werde ich nicht drüber hinauskommen. Das Einzige, was mir hilft, einen Sinn, einen objektiven Sinn zu finden, der nicht im Tod endet, ist die Perspektive Gottes. Und ich glaube, liebe Geschwister, das ist etwas, was wir heute auch noch den Menschen dringlich sagen müssen. Es ist ja oft so, und ich merke das immer wieder, dass wir als Christen in unserer heutigen Gesellschaft an den Rand gedrängt werden, ja? Möglicherweise auch lächerlich gemacht werden. Ja? Also privat dürfen wir glauben, was wir wollen, aber bloß nicht öffentlich sagen, dass du Christ bist und so weiter. Ne? Dann bist du der Dumme, der Naive, wie kann man so einen Mist glauben und so weiter. Das kennt ihr alles. Ne? Das Interessante ist, wenn man das logisch durchdenkt, dann sind nicht wir die Dummen, sondern die anderen. Ja? Also ein Mensch, der Gott ablehnt, verliert automatisch seinen Zugang zum objektiven Sinn. Fragt mal eure Arbeitskollegen, Nachbarn oder sonst wen, die nicht glauben an Gott. Wo in deinem Leben kannst du begründen, dass dein Leben einen objektiven, dass das menschliche Leben einen objektiven Sinn hat? Und wenn er ehrlich ist, dann sagt er, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Alles, was die Leute dann machen, ist einen subjektiven Sinn finden. Ja, ich lebe in meiner Familie und für die Arbeit. Ja, aber wer sagt denn, dass das der Sinn für alle ist? Wo kriegst du die Autorität? Wer sagt das denn? Wer sagt denn, dass Adolf Hitler ein schlechterer Mann war als Mutter Teresa? Wer sagt das? Das ist alles subjektiv. Der Hitler war in seinen Augen auch gut. Also, wenn du dich ins Subjektive zurückziehst, hast du keinen Maßstab mehr, nach dem man Sinnangebote, wie sich die Menschen sie selber erschaffen, wie man die kontrollieren kann und bewerten kann. Dann ist Hitler genauso gut wie Stalin und Stalin so gut wie Mutter Teresa, wenn alles subjektiv ist. Also, lass die Leute da nicht raus. Konfrontiert sie mit dieser Frage, woher weißt du, was objektiver Sinn ist? Wenn du Gott ablehnst, dann kannst du das nicht mehr wissen. Dann ist das weg. Und dann, wenn du logisch kohärent leben würdest, müsstest du in der Sinnlosigkeit enden. Der französische Philosoph, fällt mir gerade der Name nicht ein, es war Sartre, glaube ich, Sartre, wenn ich mich nicht täusche, der sagt, das einzige philosophische Problem, der war übrigens Atheist, ja? Aber der hat es erkannt, das einzige philosophische Problem ist der Selbstmord. Das ist nämlich die Konsequenz der Sinnlosigkeit, der Selbstmord. Wenn Menschen das nicht machen, die nicht an Gott glauben, dann sind sie inkohärent, weil sie sich dann doch vom Christentum oder von anderen Sinnangeboten was ausleihen, was sie aber selber gar nicht begründen können mit ihrer Philosophie und Einstellung. Ich weiß, das ist für manche vielleicht ein neuer Gedanke heute, ja? Aber er ist schon im Buch des Predigers vor 3000 Jahren begründet worden. Und er lässt sich heute auch noch begründen. Also lassen wir uns nicht in die Defensive drängen als Christen, sondern gehen wir mutig voran und konfrontieren unsere ungläubigen Zeitgenossen mit dieser Frage. Woher nimmst du Sinn? Wie begründest du objektiven Sinn? Der Prediger macht das deutlich, dass aller Sinn, aller objektiver Sinn, logisch herleitbar, nur von Gott her gedacht werden kann. Und wenn man das als die Grundlage nimmt des Lebens, wenn ich das habe, wenn ich von Gott her meine Existenz denke, dann erst gewinnen auch diese Dinge an Sinn und Bedeutung, die als Sinnprinzip allein ohne Gott nichts taugen. Und auch das macht der Prediger deutlich. Wir lesen noch mal ein paar Verse, wo er die Dinge wieder einordnet. Zum Beispiel das Prinzip Genuss und Freude. Prediger 9, Verse 7 und 9 sagt, deshalb iss, trink und sei fröhlich dabei, denn Gott gefällt dein Tun seit langem. Trag saubere Kleidung und pfleg dein Gesicht mit Salbe, sei glücklich mit der Frau, die du liebst, Genieß jeden flüchtigen Tag deines kurzen Lebens, das Gott dir auf der Erde gegeben hat. Prediger 9, 7 bis 9. Also der Prediger ruft auch zu Genuss und Freude auf. Ist nicht verkehrt, ja? Auch Christen dürfen genießen und Freude haben. Aber, und das ist der Unterschied, in Abhängigkeit zu Gott. Mit Gott gewinnt das dann wieder an Bedeutung, kann richtig eingeordnet werden und kann auch zeigen, dass natürlich Gott möchte, dass wir auch genießen. Dass wir dankbar seine Gaben aus seiner Hand empfangen. Den frisch gepressten Orangensaft zum Beispiel. Oder die feinen Pralines aus der Schweiz. Die schicke Handtasche aus Leder. Oder das festliche Essen mit Freunden. Freude entsteht da, wo man Gottes Gaben bewusst und dankbar aus seiner Hand nimmt und sie annimmt und genießt. Und auch Arbeit und Leistungsbereitschaft, also dieses zweite Prinzip, das bekommt aus der Perspektive des Lebens mit Gott auch seinen richtigen Platz. Prediger 5, Vers 17. Ich habe aber auch etwas Schönes und Gutes entdeckt, dass jemand isst, trinkt und Freude an seiner Arbeit hat, obwohl sie ihm, solange er lebt, viel Mühe schafft. Denn das ist seine Bestimmung. Wenn ich also die Arbeit als Gottes Bestimmung annehme, dann kann ich auch Freude und Erfüllung an der Arbeit finden. Also wende dich der gottgegebenen Arbeit zu, bau dein Häusle, aber überlasse Gott jederzeit die Schlüsselgewalt. Und letztlich, das Prinzip Bildung und Entwicklung, wenn Gott das Fundament unseres Lebens bildet, dann kommen auch Bildung und Entwicklung nicht zu kurz. Prediger 2, Vers 26, da sagt er, Gott schenkt demjenigen, der ihm gefällt, Weisheit, Erkenntnis und Freude. Also Gott möchte uns auch mit Weisheit und Ästhetik und Bildung beschenken. Mit der geistreichen Vorlesung zum Beispiel. Oder mit dem stimmungsvollen Klavierkonzert. Mit der inspirierenden Vernissage. Viele von euch mögen Musik, das sehe ich jetzt hier immer wieder. Ja. Oder ich persönlich mag Bücher. Ja, ich liebe es, wenn die Seiten noch so nach Druck riechen. Ja. Und natürlich auch der Inhalt entsprechend ist. Ja. Letztlich ist aber alle Weisheit, alle Erkenntnis und alle Freude, all das Schöne, was wir jetzt hier so kurzfristig und flüchtig erleben auf der Erde, nur ein Vorgeschmack. Ein Vorgeschmack für das, was Gott in der Ewigkeit für uns bereitet hat. Der Geruch einer Rose oder der romantische Spaziergang beim Sonnenuntergang, all das ist ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Wir wissen, dass das ewige Leben noch kommt. Christus hat uns das deutlich vor Augen geführt. Der Prediger Salomo hat ja vor 3000 Jahren gelebt, also 1000 Jahre ungefähr vor der Geburt von Jesus Christus. Der konnte noch nicht so weit sehen. Wir haben einen deutlich weiteren Blick jetzt auf die Ewigkeit. Aber auch der Salomo wusste, dass sich das Eigentliche, das Ewige nur von Gott her erwarten lässt. Liebe Schwester, ich möchte schließen meine Predigt mit einem weiteren Jahr in der Vergangenheit. Am Anfang haben wir 1844 gehabt, jetzt springen wir ins Jahr 1888. Auch dort wurde wiederum eine bedeutende Persönlichkeit geboren, nämlich Thomas Eliot. Er ist in unseren Breiten weniger bekannt, aber hatte wie Nietzsche auch einen einflussreichen Geistlichen als Großvater und er wuchs wie Nietzsche auch in den religiösen Traditionen seiner Familie auf. Und wie Nietzsche war auch Thomas Eliot literarisch äußerst begabt. Aber wie Nietzsche wendete er sich auch in jungen Jahren dann als junger Mann und Jugendlicher von dem christlichen Glauben ab. 1922 erschien Eliots Gedicht Das wüste Land und dieses Gedicht machte Eliot fast über Nacht zu einer bedeutenden internationalen Größe. Weil Eliot in seiner Dichtung schonungslos das Schale, das Hohle und das Brüchige unserer Zivilisation aufgedeckt hat. Und er hätte jetzt einfach weitermachen können, so in diesem Stil. War ja erfolgreich. Allerdings hat Thomas Eliot seine Suche nach einer verlässlichen Orientierung angesichts einer als chaotisch und sinnlos empfundenen Welt nie aufgegeben. Immer weitergesucht. Und er schreibt selber, Zitat, man kann teilweise dadurch Christ werden, dass man den Skeptizismus bis zum äußersten Ende weitertreibt. Ich glaube, er hat recht. Er hat sich tatsächlich dann als junger Mann bekehrt und mit 39 Jahren taufen lassen. Natürlich hat das bei seinen intellektuellen Freunden und so weiter auf Befremden, ist das auf Befremden gestoßen, seine Bekehrung. Aber in seinen Gedichten hat sich danach immer stärker die lebensverändernde Kraft des Glaubens gezeigt. In seinem Spätwerk gibt es zum Beispiel zwei Strophen, die ich euch gerne mal zitieren möchte. Vier Quartette heißt das Gedicht. Und da heißt es: Alles wird gut sein und jederlei Ding wird gut sein durch die Läuterung des Beweggrunds, der zutiefst liegt unserem Gebet. Und alles wird gut sein und jederlei Ding wird gut sein, wenn die feurigen Zungen sich falten in die Krone des Flammenkranzes und eins werden Feuer und Rose. Man merkt hier in diesem Gedicht, dass im Gegensatz zum tollen Menschen, zu dem verrückten Menschen, den Nietzsche zitieren lässt am Anfang, hier jemand spricht, der Gott gefunden hat. Und Eliots persönliche Pilgerreise zeigt, wie ein skeptischer, hochgebildeter Kopf sein Lebensfundament trotzdem auf Gott bauen kann. Und zwar entgegen den herrschenden Tendenzen seiner Zeit. Und auch im Gegensatz zu manchen anderen Intellektuellen. Und da, denke ich, ist er uns ein Vorbild. Wir leben in einer Zeit, wo das Christentum, das fromme Christentum, ja, nicht das Namenschristentum, das fromme Christentum, auch immer schärfer angegriffen wird. Wo wir uns verteidigen müssen, wo wir in die Ecke gestellt werden, mehr oder weniger. Und wir merken auch, dass die meisten Menschen in unserem Land, für die ist Gott bestenfalls eine persönliche Spekulation. Das Übernatürliche spielt in unserem Alltagsleben praktisch kaum noch eine Rolle. Was für die meisten Menschen in unserem Land wirklich zählt, ist nur das Diesseitige, das, was man anfassen kann, sehen kann und so weiter. Aber, und das ist das Problem, so eine Haltung führt notwendigerweise, logisch zu Ende gedacht, immer in die Sinnlosigkeit. Und was meint ihr, warum wir so viele psychischen Erkrankungen und so viele Probleme haben? Genau deswegen. Genau deswegen. Der Prediger macht vor 3000 Jahren schon deutlich, dass Gott allein Sinn stiftet. Und wenn wir als Menschen vernünftig, selbstbewusst handeln, dann setzen wir immer schon voraus, dass es so etwas wie Vernunft und ein Sinnganzes überhaupt gibt, also Gott. Ich glaube, dass letztlich volles Menschsein nur dann lebbar wird, kohärent und logisch, philosophisch sinnvoll, wenn man von der Voraussetzung ausgeht, dass es Gott gibt. Wenn man das nicht macht, dann landet man früher oder später in der Sinnlosigkeit. Und deswegen ist Gott nicht tot, im Gegensatz zur Behauptung von Nietzsche. Im Gegenteil. Von Gott her, und nur von Gott her, lässt sich Sinn für alles andere hier auf dieser Erde gewinnen. Und liebe Geschwister, liebe Freunde, ich ermutige uns, dass wir daran festhalten, auch in einer chaotischen und von Sinnlehre bedrohten Welt. Dass wir es für uns festhalten und dass wir auch unseren säkularen Zeitgenossen immer wieder damit konfrontieren und ihnen dieses Sinnangebot machen, das wir in Gott gefunden haben. Gott möge uns dabei segnen. Amen.